Nun lese ich diesen Abschnitt zum heutigen Sonntag über die unglaubliche Barmherzigkeit Gottes, die Bekehrung des Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da. Denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias, dem erschien der Herr und sprach: Ananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit dem Namen Ananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und stärkte sich. Eine gewaltige, fast unglaubhafte Geschichte. Dieser Saulus von Tarsus, was hättest du mit dem gemacht? Also ich hätte ihn ins Gefängnis gesteckt, wenn ich ihn gekriegt hätte. Ich hätte ihn angeklagt. Ich hätte ihn vor den Richter gebracht. Der, der wirklich Menschen dem Tode überantwortet hat, der hat selber kein Anrecht zum Leben. Aber Gott handelt immer anders als wir. Wir kennen das ja aus unserem Leben, wie wir auch gerne über andere Menschen reden, sie in den Reden verurteilen, möglichst wenn sie nicht dabei sind. Aber Gott handelt anders. Er ist barmherzig. Er hat eine Barmherzigkeit, die wir gar nicht erfassen können und manchmal auch noch nicht mal für unser eigenes Leben entdecken. Wir nehmen vieles so selbstverständlich. Wir erkennen gar nicht, wie barmherzig Gott in unserem Leben gewesen ist. Dann würden wir auch gerne von einem Saulus zum Paulus werden. Von einem eigenmächtig Handelnden zu einem Kleinen, der sich demütigt unter die gewaltige Hand Gottes. Gott ist barmherzig und er will es bei allen Menschen sein in dieser Welt. Das sollen wir nie vergessen. nicht nur für uns persönlich die Barmherzigkeit Gottes suchen und in Anspruch nehmen, auch für alle Menschen erbitten und danach trachten, dass sie die auch bekommen. Egal, wo sie sitzen, ob sie in der Obrigkeit sitzen oder in der untersten Etage in einer Firma. Egal, welchen Beruf sie haben, welchen sozialen Stand. Gott will über alle Barmherzigkeit sein. Er möchte seine Barmherzigkeit zeigen. Denn in Jesus Christus hat er diesen Weg des Lebens, das ist der Weg der Barmherzigkeit, geöffnet. Gott ist gerecht, aber auch barmherzig. Er ist gerecht, er muss jede Sünde strafen und hat es auch getan. In seinem Sohn, Jesus Christus, hat er jede Sünde gestraft und ließ sie bezahlen. Durch die Leiden Jesu, durch seinen Tod. Aber er ist barmherzig, dass der Tod nicht bleiben durfte, sondern die Auferstehung von den Toten zum ewigen Leben sichtbar werden konnte. In Jesaja 53 lesen wir ja bereits von diesem wunderbaren Werk, das Gott in seinem Sohn für uns vollführen wollte und vollführt hat. Da heißt es in den Versen 11 und 12, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Saulus war ein Starker, den konnte so leicht keiner fällen. Er war ja ein Vorbild im Volk Israel. Er sprach ja einmal davon, ich war derjenige, der in der vornehmsten Sekte der Juden war, der Pharisäer. Nach dem Gesetz war ich unsträflich, war ein Vorbild. Den konnte so schnell keiner fällen. Aber Gott in Jesus Christus kannte sein Leben und goss seine Barmherzigkeit über den, den alle sonst wohin gewünscht hätten, aus. Wenn wir Gottes Barmherzigkeit nicht größer erkennen würden als alle Schuld, dann wären wir alle verloren. Wenn Gottes Barmherzigkeit nicht größer wäre als deine persönliche Schuld, die du angehäuft hattest und die dir noch immer wieder mal passiert, wärst du verloren. Du brauchtest überhaupt nicht in der Bibel lesen, nicht beten. Es wäre gar aus mit dir. Die Hölle würde für dich bereitet sein. Aber Gottes Barmherzigkeit ist größer, als wir denken. Deswegen dürfen wir zu ihm kommen. Wir sind eingeladen, diese Barmherzigkeit anzunehmen. Psalm 103 heißt es ja auch, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Schon am Anfang dieser Betrachtung können wir daraus lernen, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehmen, dann sollen wir sie auch für den Nächsten gültig sein lassen und ihm dies beweisen. Und zeigen, der Herr ist auch mit dir barmherzig, auch wenn du noch so ein Querkopf bist. Aber er will dich haben. Auch wenn der Saulus so ein Querkopf war und in guter Meinung so vieles falsch gemacht hat. Er dachte, er macht's richtig. Sagt Gott, ich will dich haben. Ich bin barmherzig. Und das hat er dann auch getan. In den Klageliedern Jeremias heißt es ja auch, es ist doch die Güte Gottes, dass wir nicht vom Erdboden weggefegt werden, dass wir nicht gar aus sind. Warum? Weil seine Barmherzigkeit noch kein Ende hat. Sonst wären wir schon längst weg. sondern sie ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Größer, als wir oft wahrnehmen. Oder in diesem Schöpfungspsalm 104 heißt es ja auch, wenn der Herr sein Angesicht verbirgt, erschreckt alle Kreatur. Und wenn er ihnen den Odem wegnimmt, so vergeht alles und wird wieder zu Staub. Wenn Gott nicht barmherzig wäre, würde die ganze Erde gar nicht mehr existieren und die Menschen, die da drauf sind. Er brauchte nur seinen Odem wegnehmen. Alles fällt in Staub zusammen. Keiner wäre mehr hier. Aber seine Barmherzigkeit ist es, die die Menschen erhält, mit der Absicht, dass sie sich zur Buße leiten lassen, zur Umkehr, zu dem Leben, das ewig ist. Er sucht diese Buße. Er hat es auch dem Volk Israel immer wieder sagen lassen, schon bei der Einweihung des ersten Tempels durfte Salomo beten und sagen, O Herr, wenn dein Volk sich versündigt an dir und sie dann aber umkehren, dann nimm sie wieder an. Das hat der Herr ihm ins Herz gegeben. Ja, ich bin doch barmherzig. Darum betonte auch Jesus Christus seine Freiwilligkeit, für uns ans Kreuz zu gehen. Niemand hat ihn ans Kreuz nageln dürfen. Das tat er für dich und für mich ganz freiwillig. Er hielt seine Hände da, er hielt sein Gesicht da, er hielt seinen Rücken da, er ließ sich abführen und sagte sogar zu seinen Jüngern, die ihn verteidigen wollten, tut das nicht. Lasst es so gehen, ist in Ordnung. Ich gebe mein Leben freiwillig für euch, aus Barmherzigkeit. Ich lasse mich ans Kreuz nageln, für dich. Denn niemand nimmt das Leben von mir. Ich habe Macht, es zu geben. Ich habe Macht, es zu behalten oder auch, wenn ich es gegeben habe, wiederzunehmen. Ich habe nur Macht. Verstehen wir, das ist Gottes Barmherzigkeit. Jesus ist nicht aus Versehen ans Kreuz genagelt worden, sondern er ging ganz freiwillig dorthin. Ich nehme die Schuld aller Menschen auf mich. Ich zahle den Preis. Wie leicht hätte Gott in Jesus Christus den Saulus von Tarsus anlaufen lassen können und fallen lassen können. Mit einem Handstreich hätte er ihn ja aus dem Mittel bringen können, tot umfallen lassen können. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Schon durch den Propheten Jesaja wird von der Art und Weise des Messias Gott in Christus gesprochen, dass er nicht verderben will, sondern aufrichten will. Wie haben wir es ja im Wochenspruch gehört? Ich lese das nochmal in Jesaja 42, die ersten Verse. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und das ist mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Gott will nicht zerstören, auch nicht unser Leben. Wir denken das vielleicht manchmal, wenn es hart einhergeht im Alltag, sei es gesundheitlich, sei es beruflich, sozial. Gott will uns nicht zerbrechen. Er will uns aufhelfen. Aber er muss uns manchmal an eine Grenze kommen lassen, wo wir das Gefühl haben, zerbrochen zu werden. Damit wir willig werden, aufgehoben zu werden. Die Schwierigkeiten in unserem Leben dienen dazu, die Barmherzigkeit Gottes zu erkennen und anzunehmen. und ihn wirken zu lassen. Und aus uns Botschaftern zu machen, die diese Barmherzigkeit auch ausüben und verkünden. Kritik können wir ganz schnell üben. Sei es an dem Saulus, an unserer Obrigkeit, an dem Nächsten. Das ist die leichteste Übung, die wir haben. Das kommt uns so schnell von den Lippen. Aber können wir Barmherzigkeit ausüben, aussprechen, zusprechen? Hinweis geben auf den, der barmherzig war über das eigene Leben? Denn Barmherzigkeit Gottes trägt. Hat Jesus denn nicht gesehen, was der Saul da alles angerichtet hat in der Zwischenzeit? Doch, er hat es gesehen. Er hätte ja schon viel früher einen Schnitt machen können. Aber er machte es nicht. Er ließ das alles erst mal zu. Bis zu einem bestimmten Punkt. Und so lässt Gott manches im Leben eines anderen Menschen auch zu, was uns nicht gefällt. Oder in der Obrigkeit lässt er zu, was uns nicht gefällt. Aber es kommt die Zeit, wo er einen Schnitt macht. Und wo er sagt, wollt ihr mir nachfolgen? Ich bin barmherzig, ich habe euch bisher nicht vom Thron gestoßen. Das geknickte Rohr macht er nicht kaputt. Den glimmenden Docht löscht er nicht gänzlich aus. Hier wird doch die Liebe und die Gesinnung des himmlischen Vaters ganz deutlich offenbar. Siehe, so sieht mein Knecht aus, spricht der Herr. Das ist mein Knecht. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, den Geist der Barmherzigkeit, der Liebe. Darum steht auch im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte. Ganz im Gegensatz zu uns. Wir fühlen uns manchmal in die Welt gestellt, dass wir sie beurteilen und richten. Gott hat seinen Sohn deswegen nicht in die Welt gesandt, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Das ist ein ganz anderer Tenor. Eine ganz andere Aufgabe. Eine ganz andere Handhabe in dieser Welt. Wir sind nur berufen als Kinder Gottes, die Botschaft zur Seligkeit weiterzugeben. Mitten in einer Welt der Ungerechtigkeit. Gott will nicht zerstören, sondern aufrichten. Und was gebrochen ist, will er wieder heilen. Was krank ist, will er aufrichten und auf seinen Weg stellen. Das Krumme will er gerade machen. Auch über das wankelmütige Volk Israel und somit ja auch über die Gemeinde spricht Gott der Herr, ich habe eigentlich Grund, euch von der Erde wegzunehmen. Den Leuchter des Zeugnisses von euch einfach wegzustoßen, wie bei der Gemeinde zu Ephesus in der Offenbarung. Aber ich bin anderes Sinnes. In Hosea 11, Vers 7 bis 9 lesen wir Folgendes. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihn predigt, richtet sich keiner auf. Was ist das für eine Situation? Wie kann ich dich preisgeben, spricht der Herr Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich denn preisgeben, gleich Adama, und dich zurichten wie Zeboim, kleine Ortschaften um das Tote Meer herum, Sodom und Gomorra lagen dort? Mein Herz ist andern Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren. Meine Barmherzigkeit ist inbrünstig. Ja, Saulus war ja ein Mensch, der Gott dienen wollte, aber nach seiner eigenen Vorstellung. Und statt zu helfen, machte er alles schlecht. Die eigene Vorstellung, Gott zu dienen, muss immer, wie wir das so sagen, nach hinten losgehen. Das ist nicht eine Aufbauarbeit, sondern eine Abbrucharbeit. Nur der gute Wille Gottes in unserem Herzen vollführt das, was dem Nächsten hilft. Saulus von Tarsus gehörte zu denen, die die Bibel lasen, studierten. Er hatte ein großes Wissen. Er konnte andere unterrichten. Aber selbst machte er genau das Gegenteil von dem, was Gott wollte. Gott sah aber, dass er gerne ihm dienen wollte und dass er eigentlich sein Wort liebte. Aber er war so vernarrt in seine persönliche Haltung und Auslegung über das Wort Gottes, dass er gar nicht mehr mitkriegte, dass der Herr schon weitergegangen ist. So gibt es auch viele Christen. Sie haben ihre persönliche Ansicht über das Wort Gottes und da sind sie so stur drin vernagelt, dass sie überhaupt nicht mehr weitergeführt werden können. Die kriegen einfach nicht mehr die geistliche Kurve zum Guten und richten dadurch viel Schaden an. Dieser Saulus von Tarsus, er verfolgte die betenden Gläubigen, die Christen, weil er einfach nicht verstand, dass Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, ist gesandt zur Erlösung von unseren Schulden. Er sah diese Gläubigen, die Sekte der Christen, als Götzendiener an. Aber als er auf dem Wege nach Damaskus war, um wieder sein schlechtes Werk zu vollführen, da trat ihm plötzlich der Herr in den Weg. Und dann kam ihm Zittern an. Er konnte gar nicht mehr auf den Füßen stehen. Er wurde geblendet von der Herrlichkeit Gottes. Aber kam ihm Jesus deswegen entgegen, um zu sagen, Saulus, jetzt ist Schluss, ab heute wird dein Leben liquidiert. Nein. Die Fragestellung war ja, Saul, Saul, ich sag jetzt mal, was machst du da? Warum verfolgst du mich? Ja, wen verfolge ich denn? Ja, Gott. Ich bin Jesus, den du verfolgst. So, er war sehr erstaunt. Er zitterte. Er wurde so ein geknicktes Rohr. Sein Leben war erstmal zerstört und kaputt. Er konnte nichts mehr sehen. Er war plötzlich 3 Tage blind. Als ob der Herr sagen wollte, so, ich gebe dir mal 3 Tage Bedenkzeit, ob du so weitermachen willst wie bisher. Manchmal sind die Krankheiten in unserem Leben auch dazu gegeben. Das ist so eine Bedenkzeit. Willst du jetzt mal den guten Weg gehen, weitergehen? Willst du stehen bleiben? Was willst du eigentlich tun? Willst du deine Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen? Oder willst du die Menschen nur zur Rate ziehen? Bedenkzeit. Eigentlich ging es Saulus von Tarsus so schlecht in dem Augenblick, dass er dachte, jetzt ist mein Ende gekommen. Jetzt werde ich sterben. Er zitterte am ganzen Leib. Was verfolgst du mich mit deiner Art, Gott zu dienen? Du machst doch alles kaputt. Auch wir sollten immer wieder unser Glaubensleben überprüfen lassen, ob es gegen Gott arbeitet oder für Gott. Denn wir können schnell auf einen Weg kommen, wo wir noch glauben, gläubig zu sein, glauben, Jesus zu dienen, dabei arbeiten wir gegen ihn, weil wir keinen Empfang mehr haben für seine Wege. Wir sind von uns selbst so überzeugt, dass wir gar keine Herzensoffenheit mehr haben. Gott kann gar nicht zu uns reden. Und deswegen erwählen wir uns eigene Wege und denken, es wird Gott schon gefallen. Auch da müssen wir uns überprüfen. Wir geben uns ja mancherlei Mühe, als Christen in dieser Zeit zu leben, zu zeugen. Wir geben uns Mühe im Berufsleben. Aber am Ende merken wir oftmals, dass diese Wege nicht gut waren. Wir geben uns Mühe im Beruf, vielleicht werden wir dann trotzdem entlassen. Wir geben uns Mühe, mit anderen Frieden zu halten und dennoch verfallen wir schlussendlich in Ärger und Streit. Warum? Weil wir es selber machen wollen. Jesus lässt aber solche geknickten Rohre nicht liegen. Er zerbricht sie auch nicht. Er ruft sie ganz neu in die Nachfolge, in seinen Fußspuren. Und darum ließ er Saulus von Tarsus erst mal 3 Tage in Damaskus nachdenken. Aber danach sandte Jesus diesen Ananias zu ihm, um ihm zu sagen, und das freut mich immer, wenn ich das lese, jetzt bist du ein Bruder, lieber Bruder. Ja, wie kann man denn zu einem, der andere töten wollte, plötzlich lieber Bruder sagen? Lieber Bruder Saul, Gott hat mich gesandt, dir das zu sagen. Er hat doch deine Gebete gehört jetzt. Und er will dich nicht ganz zerbrechen, sondern er will dich gerade machen. Du sollst eine Leuchte werden und du sollst ihm dienen. Lieber Bruder, aber wir kennen auch die Einwände, die zunächst Ananias hatte. Herr, weißt du denn nicht, was das für ein Mensch ist? Kennst du meinen Nachbarn nicht, was der mir alles Böse angetan hat? Weißt du nicht um meine Ehefrau oder meinen Ehemann, wie verquer die so oft sind? Herr, und jetzt soll ich da hingehen und gute Worte sagen? Weißt du das nicht? Doch, das weiß ich, sagt der Herr. Spielt überhaupt keine Rolle, trotzdem kannst du gute Worte sagen. Egal, wie die anderen gewesen sind. Geh hin und sag ihm das, was ich tun will. Saul von Tarsus, du sollst wieder sehen. Aber jetzt richtig. Nicht mehr wie vorher. Jetzt richtig. Den richtigen Weg, den Gott dir vorgezeichnet hat, der auch mit Leiden bespickt ist. Das wirst du erfahren, wie deine Brüder und Schwestern zuvor auch unter dir gelitten haben. So wirst du das auch erfahren. Aber du wirst ein Zeuge werden jetzt vor den Heiden und vor dem Volk Israel. Ein ganz anderer Mensch. Was ist das für eine Barmherzigkeit Gottes? Aus einem Verfolger, einem Mörder können wir doch sagen, ist plötzlich ein Verkündiger der Gnade geworden. Denn Saulus von Tarsus hatte viel Freude am Tod des Stephanus, dem ersten Blutzeugen. Er stand dabei und sagt, gib die Kleider, ich halte sie, schmeiß dir mal ruhig ein paar Steine auf den Kopf, bis der endlich tot ist. Ich halte die Kleider. Er freute sich darüber. Er wollte am liebsten alle steinigen, die diesen Namen Jesus ausriefen und rufen. Und plötzlich war er ein Verkündiger dessen, was auch Stephanus sagte. Jesus ist der Herr. Er hat uns erlöst. Die Gnade ist groß. Die Barmherzigkeit Gottes ist immer noch da, alle Morgen neu, für jeden, der sie annehmen will. Unfassbar für uns. Aber hier an dieser Stelle soll uns immer wieder gesagt werden und jedem Menschen, es gibt Hoffnung für Hoffnungslose. Es gibt Hoffnung zur Veränderung meines Lebens. Manchmal denke ich ja, na, ich bin eben halt so, wie ich bin. Es ändert sich wohl bis zum Tode nicht mehr. Nein, das muss ich nicht mehr sagen. Ich darf beten. Ich bin zwar im Moment, wie ich bin, aber ich darf anders werden. Ich darf darum beten, dass ich alle liebe und dass ich alle segne, dass ich niemand beschimpfe, dass ich niemand verurteile, sondern dass ich mich nur fernhalte von dem Bösen. Darf ich darum beten? Und ein Segen werde für andere, ein Einladender. Aus einem, der vielleicht mit Worten und Gedanken andere verfolgte, darf ich jetzt einer werden, der andere in Gedanken und auch mit Worten segnet. Augen der Barmherzigkeit hat, mitleidig ist und für den Nächsten betet. Darum spricht der lebendige Gott auch durch den Propheten Jesaja und lädt ein, wenn auch die Sünde in deinem Leben blutrot ist. Komm doch, sie soll schneeweiß werden. Und das kannst du dann dem Nächsten auch erzählen, dass das so ist. Dass Jesus gesagt hat, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig seid und beladen. Ich will euch erquicken. Hier ist also Hoffnung und Hilfe für alle, die sich so als ein geknicktes Rohr empfinden, als einen glimmenden Docht. Du sollst nicht kaputt gemacht werden, sondern neu aufgerichtet zu dem Werk des Herrn. Nur kurze Beispiele, wo der Herr das doch auch getan hat, zum Beispiel bei einem Mose. Was war das für ein geknicktes Rohr? Warum? Als er feststellte, dass er doch auch von diesem Volk abstammt, dass er in der Knechtschaft wirken musste in Ägypten, machte er sich stark für sein Volk. Und er hat mitbekommen, dass ein Ägypter einen Hebräer schlecht behandelte. Und dem hat er gleich ein paar runtergehauen, aber so kräftig, dass der gestorben ist. War doch eine gute Tat, ne? Hat er endlich mal seinem Volk geholfen. Würden wir sagen, prima. Einer weniger von den Peinigern. Und er dachte, das Volk würde das verstehen. So lesen wir es in der Schrift. Und am nächsten Tag stritten aber Hebräer miteinander. Und er sagte, liebe Brüder, das ist doch nicht in Ordnung, dass ihr da miteinander streitet. Ach du hast ja gestern in Ägypten totgestanden, willst du mich etwa auch noch totschlagen? Es wurde gar nicht akzeptiert. Und es wurde ruchbar, Mose hat einen Ägypter erschlagen. Man wollte ihn töten. Und dann floh er nach Midian. Und dort kam es zu dieser wunderbaren Begegnung. Er war ein geknicktes Rohr. Er konnte nicht mehr am Hof des Pharaos bleiben. Da, wo er ihm alle Schätze zur Verfügung standen. Wo er der Mann unter den Leuten war, der was zu sagen hatte. Plötzlich war er ganz kaputt. Und traf dort in Midian dann auch seine künftige Frau, die Zippora. Aber er traf auch den lebendigen Gott am Berg Horeb. Und da erkannte er, wie nichtig er ist. In dem brennenden Busch. Gott redete mit ihm und gab ihm einen Auftrag. Und er sagte, wer bin ich? Nein, für mich nicht. Ich bin geknicktes Rohr. Ja, das weiß ich doch. Aber ich will dich wieder gerade machen. Und du gehst in meinem Namen jetzt nach Ägypten und sagst dem Pharao, der soll mein Volk ziehen lassen. Ich, geknicktes Rohr. Ja, du geknicktes Rohr, ich mach dich gerade, wenn du auf meine Stimme hörst. Und alle Argumente, die Mose ins Feld führte, ließ Gott nicht gelten. Er sagt, ich bin es doch, der dich bewegt, nicht du selber. Das hast du vorher gemacht. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich bewege dich. Und wenn ich dich bewege, kommt alles gut. In 2. Mose 3, 10 bis 12, alle Einwände fruchteten nicht. Mose wurde ein Werkzeug in Gottes Hand. Oder denken wir, und der Name ist ja schon gefallen, an diesen glimmenden Docht Jakob. Oh, wie ängstlich war der. Deswegen hatte er die Namensänderung nachher gekriegt, nicht? Als er von Gott gebraucht wurde. Er war ängstlich. Er ist 20 Jahre vor seinem Bruder abgehauen, weil er ihn betrogen hat, belogen hat. Seinen Vater hat er belogen. Das Erstgeburtsrecht hat er seinem Bruder geklaut. Hat sich ausgegeben als Erstgeborener. Er musste fliehen, damit sein Bruder ihn nicht umbringt. Nach 20 Jahren sagt Gott so, jetzt gehst du zurück. Oh, das geht nicht. Zittern und Zagen, Angst war da, geknicktes Rohr, glimmender doch. Also ich schaffe das nicht. Und dann ging er ins Gebet. Und dann lesen wir, ein Engel rang mit ihm. Und dann sagte der Engel am Morgen, lass mich jetzt gehen. Nein, ich lasse dich nicht gehen, du musst mich segnen. Ich bin so ein geknicktes Rohr, ich komme doch nicht vorwärts. Ich habe Angst vor meinem Bruder Esau. Wenn der mich sieht, der bringt mich um. Ich habe es ja verdient. So wie Saulus es verdient hat in den Augen der anderen. Ja, der muss jetzt ins Gefängnis, nicht die Christen. Der. Und dann segnete ihn der Engel Gottes und sagt, Jakob, jetzt sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du warst ein Fersenhalter, nicht? Du hast deinen Bruder schon festgehalten, dass er nicht zuerst rauskommt, ja, aus dem Mutterleib, nicht? Da warst du schon eigensinnig. Du warst ein Lügner, ja, ein Betrüger. Aber jetzt sollst du ein Gotteskämpfer werden. Und er segnete ihn. Und dann konnte er seinem Bruder Esau begegnen und der schlug ihn nicht tot. Eine ganz neue Situation. Gott richtete diesen Jakob zu dem Israel auf. Aber auch im Neuen Testament haben wir dieses Beispiel, was wir uns immer wieder vor Augen halten, von diesem Mann Simon, Jona, Petrus, der doch wirklich Jesus dienen wollte. Das können wir ihm nicht abstreiten. Der war immer der Erste, der eintrat für seinen Meister. Er wollte es wirklich. Und er sagt, nein, ich weiche nicht von deiner Seite. Ich werde niemals sagen, dass ich dich nicht kenne. Niemals. Wie kann ich denn das? Ich kenne dich doch. Ich habe doch alles gesehen, was du getan hast, gehört. Und dann kam diese Stunde, manchmal nenne ich das ja diese Meisterstunde. Ach, bist du nicht auch einer von denen? Im Hofe des hohenpriesterlichen Palastes? Nein, niemals. Dreimal sagte Petrus das. Ich kenne den überhaupt nicht, noch nie gesehen, noch nie gehört. Und dann sah ihn Jesus an. Was passierte? Er wurde so ein geknicktes Rohr. Er weinte bitterlich. Bitterlich. Er war am Ende. Jetzt ist alles aus. Hat der Herr gesagt, so jetzt ist alles aus, Petrus, jetzt ist Schluss mit all dem, was du verzapft hast, jetzt ist, gehen wir nicht weiter. Nach der Auferstehung Jesu am See Genezareth war das ganz anders. Da hat er sich dem Petrus mal so vorgeknüpft. Nun sag doch mal, wie steht's denn mit deiner Liebe? Ja, du denkst ja, du hast mich mehr lieb als die anderen, ne? Ist es so wahr? Ah ja, Herr, du weißt doch alle Dinge und so weiter. Dann kriegt er plötzlich einen neuen Auftrag. Ja, dann weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und vorher so am Boden zerstört, er weinte nicht nur so ein paar Tränen, sondern bitterlich. Und wer schon mal so geweint hat, weiß, was das bedeutet. Bitterlich weinen heißt, man hat keine Hoffnung mehr. Alles zu Ende. Furchtbar, fertig, aus. Und jetzt ein neuer Auftrag. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und er wurde der oberste Apostel, der Apostel und der das Evangelium unter die Juden und Heiden tragen durfte. Verstehen wir, wie barmherzig Gott ist und auch für uns persönlich sein will, wenn wir uns in seinen Dienst ziehen lassen und auch diese seine Barmherzigkeit leben und verkündigen. Denn die Schrift sagt auch, es wird ein unbarmherziges Gericht über die gehen, die nicht Barmherzigkeit üben. Und wir sollen zu denen gehören, die wir schon wiedergeboren sind, Jesus zu verkünden als den, der aufrichtet und nicht zerstört. Und die noch nicht Eigentum Jesus sind, sind aufgefordert, sich einladen zu lassen und ein solches Eigentum zu werden. Saulus von Tarsus war ein Verirrter, aber er hat nach Hause gefunden zu dem wahren Leben aus Gott. Ist vielleicht ein kleiner Unterschied, das möchte ich uns mit auf den Weg geben. Es gibt ein Leben für Gott und ein Leben aus Gott. Das Leben für Gott birgt viele Gefahren und Falschheiten in sich. Aber das Leben aus Gott ist heilig und gerecht, ist ewig und sucht immer das Gute. Die Eigenwilligkeit, die auch dieser Saulus an den Tag legte, wurde ihm zur Zerstörung seines Lebens. Aber der Wille Gottes richtete ihn auf. Sein Name, und das sollte uns vielleicht zum Schluss auch noch zu denken geben, Saulus bedeutet ja der Erbetene. Ja, er war erbeten, sicher von seinen Eltern auch erbeten. Aber er machte aus diesem Erbetensein, ich bin was, ich kann was, ich tue was. Und vielleicht sagst du, naja, ich bin sicher nicht erbeten, meine Eltern wollten mich eigentlich gar nicht haben. Dann dürfen wir uns auch heute versichern, einer hat für dich gebetet, für uns alle, das war Jesus. Er betete nämlich, Vater, erhalte meine Jünger hier, dass durch ihr Zeugnis auch andere an mich glauben und an dich. Er hat für dich gebeten. Du bist ein Erbetener. Aber dieser Erbetene soll zu einem Paulus werden, dessen Name der Kleine heißt, der sich unterordnet, der sich einordnet, der einfach Gott die Ehre geben will. Und dann kommen beide Namen gut miteinander zusammen. Und wir werden frohe Menschen sein, fruchtbringende Menschen sein, andere segnen können und ihnen sagen dürfen, weißt du, Gott ist barmherzig. Egal wie verquer du bist, er ist barmherzig, er lädt dich trotzdem noch ein. Du kannst kommen, wie du bist. Er nimmt dich sogar an, er hat mich nämlich auch angenommen. Und das hatte David auch festgestellt und sagte, ja, das Opfer, das dir Gott gefällt, sind nicht die äußeren Aktivitäten, sondern ein geängstet und zerschlagenes Herz. Das verachtest du nicht. Psalm 51, Vers 19. Darum lädt uns Gott auch heute an diesem Tag neu ein, uns unter seine gewaltige Hand zu demütigen und Danke zu sagen für seine Barmherzigkeit uns persönlich gegenüber und dass wir als solche Beschenkten in dieser Welt leben dürfen und auch Barmherzigkeit üben und sagen können, das geknickte Rohr wird Gott nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, sondern alle, die zu ihm kommen, werden aufgerichtet zum Leben, das ewig ist. Amen.